Nous prolongeons notre réflexion
sur la miséricorde, aux sources de la miséricorde. Über die Barmherzigkeit, die Quellen der Barmherzigkeit. Wir werden Monseigneur Bagnard, Bischof von Ars, hören. Der Bischof des heiligen Pfarrers von Ars zu sein, das bedeutet nicht nur Erholung. Denn wenn es Ars nicht hier in der Diözese geben würde, gäbe es weniger Arbeit. Trotz allem ist es nur ein kleines Dorf.
Aber die
christliche Offenbarung hat uns gezeigt, dass seit Gott kleines Kind geworden ist, dass das Kleinsein manchmal etwas Großes ist. Die Türen, durch die man ins Leben des heiligen Pfarrers von Ars eintreten kann, sind zahlreich. Ich habe die genommen, die uns der heilige Vater zum 150-jährigen Jahrestag gegeben hat. Er hat ein Priesterjahr ausgerufen. Das Priesterjahr ist eine dieser Türen, die uns eintreten lassen kann in das Leben des Pfarrers von Ars. Das ist meine Intention. Das ist die Intention, die den Papst leitet. Ich sage euch diesen Satz, den ihr schon gehört habt, und ich werde kurz dabei verweilen. Um die Aufmerksamkeit des Priesters, um die Arbeit des Priesters zur Heiligkeit zu verstärken, wollte ich ein spezielles Priesterjahr ausrufen. Er hat seither mit denselben Worten dieses Ziel noch einmal wiederholt, und zwar in dem Brief, den er am 16. Juni allen Priestern geschickt hat und auch in der Generalaudienz des 24. Juni. Dass die Priester zur geistigen Vervollkommnung streben, das ist sein Ziel. Das hat er uns für dieses Priesterjahr anvertraut. Wir sind in diesem Streben, das heißt, wir haben noch nicht das Ziel erreicht, aber wir sind dazu berufen, uns auf den Weg zu begeben. Warum diese Berufung? Warum ruft der Heilige Vater uns dazu auf? Zuerst wegen einem theologischen Grund, der auf die Sakramente hin zielt. Wenn der Priester feiert, feiert Christus. Mit der ganzen Tradition der Kirche hat man immer wieder wiederholt, dass die Wirkung des Sakraments nicht vom inneren Zustand des Priesters abhängt. Das sagte auch der Papst am 16. März. Die große Tradition der Kirche hat immer und zu Recht die sakramentale Wirkung getrennt vom existenziellen Zustand des Priesters. Anders ausgedrückt, die Heiligkeit des Priesters wirkt sich nicht auf die Wirkung des Sakraments aus. Und das ergibt zwei Auswirkungen. Auf der Seite der Gläubigen gibt es die absolute Sicherheit, dass man den Leib Christi empfängt oder das Verzeihen Christi in der Beichte, egal wie der Zustand, der innere Zustand des Priesters ist. Die Gläubigen sind deshalb also nicht verpflichtet, oder sie müssen nicht den besten Priester aussuchen, um sicher zu sein, dass sie auch den Leib Christi empfangen oder dass sie sein Verzeihen erhalten, sondern das, was auch eine Sicherheit für die Gläubigen ist, wird aber auch eine Gefahr für den Priester. Denn wenn der Priester auch weiterhin wirklich die Sakramente feiern kann, so ist es doch nicht notwendig, dass sein Leben mit dem Sakrament vollkommen in Einklang ist. Es reicht, dass er seinen Dienst tut. Und so würde sein Dienst ganz einfach eine Funktion, eine Arbeit, in gewisser Weise ein Dienst für die anderen. Sein eigenes Leben könnte auch ganz entfernt von dem sein, was er feiert. Die Gefahr ist also, dass es so einen Schnitt, einen mehr oder weniger tiefen Schnitt ergibt zwischen dem, was der Priester feiert und was er lebt. Und vor dieser Gefahr der Spaltung müssen wir uns mehr bewusst werden, was die Eucharistie ist. Der Kardinal Suard, ehemaliger Bischof von Paris, sagte 1949 zu diesem Thema: Es gibt nicht weniger in unseren armen Händen als Sünder, wenn die Worte der Wandlung gesprochen worden sind, dann ist nicht weniger in unseren Händen als in den Händen Jesu am Abend, an dem er die Eucharistie eingesetzt hat. Das ungeheure Würde des Priesters ist, dass der Priester Christus ist, der sich hingibt. Und diese Hingabe hört nie auf. Und 1990 sagte der Kardinal Ratzinger in Philadelphia in einem Symposium zum Thema der Priesterausbildung, das ist der einzige Satz, den ich von ihm zitiere: Die Aufgabe, die furchterregende Aufgabe des Priesters ist dabei, dass der Priester mit dem Ich Jesu sprechen kann. Priester zu werden und Priester zu sein heißt, dass man ständig in dieser Bewegung ist, identisch mit Christus zu werden. Diese Gleichmachung mit Christus ist nie zu Ende. Aber wenn wir sie suchen, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Das ist der Weg des Treffens zwischen Gott und dem Menschen. Das ist der Weg der Liebe. Und wenn der Priester so spricht und handelt, der Priester im Sakrament mit dem Ich Jesu Christi, er nimmt sein Wort in der ersten Person auf. Wenn der Priester die Worte der Wandlung spricht, dann wird sein eigenes Ich zugleich das Ich Christi. Die beiden Ich werden eins. Wir sind vor einem Geheimnis der Einheit, wo zwei Wesen auf gewisse Weise nur eine einzige Person werden. Und aus diesem Grund ist das Wort der Wandlung, das Wort des Sakramentes des Priesters immer wirksam. Die Theologie versucht sich diesem Geheimnis der Einheit zu nähern und spricht von der Konfiguration an Christus, dem Haupt, Christus, dem Haupt der Kirche. Und dass das Wesen Christi von einem Siegel, so wie in Wachs gekennzeichnet wird. Die Theologie hat ihre eigene Sprache. Der Pfarrer von Ars hatte seine eigene Sprache. Er sagte, der Priester ist etwas ganz Großes. Wenn er das verstehen würde, würde er sterben. Gott gehorcht ihm. Wenn ihr gut versteht, was der Priester auf Erden ist, wenn wir das hier verstehen würden, würden wir nicht aus Angst sterben, sondern aus Liebe.
Und
wenn der Priester von der Größe seines Dienstes wirklich erfüllt wäre, könnte er kaum mehr leben. Wenn die Wirksamkeit, die sakramentelle Wirksamkeit nicht abhängt von der Heiligkeit des Priesters, so kann man umgekehrt aber sagen, dass die Heiligkeit seinen Dienst wirksam werden lässt. In Pastorem Dabovovis, die Heiligkeit, die mehr oder weniger reelle Heiligkeit des Priesters, hat eine wirklichen Einfluss auf seine Art, das Wort zu verkünden, die Sakramente zu feiern und die Gemeinschaft in der Liebe zu führen. Die Heiligkeit selbst des Priesters ist etwas ganz Wichtiges, um den Dienst des Priesters wirksam werden zu lassen. Und deshalb müssen wir bis zum Ende lesen diesen Satz von Benedikt XVI., der unserem Priesterjahr Richtung gibt. Wir sollen das Streben des Priesters zur geistigen Vollkommenheit, das davon hängt vor allem die Wirksamkeit ihres Dienstes ab. Die Heiligkeit, der Weg der Heiligkeit für den Priester eröffnet sich durch das Sakrament, das er mit dem Ich Christi feiert und wo das Ich des Priesters mit dem Christi vereint ist. Im Konzil, im Zweiten Vatikanischen Konzil, Presbyterorum Ordinis, liest man, die priesterliche Liebe kommt vom Opfer der Eucharistiefeier und ist das Zentrum des Lebens des Priesters. Und er muss versuchen, all das, was auf dem Altar, dem Opferaltar geschieht, in sein Leben einfließen zu lassen. Das heißt, die geistige Vervollkommnung des Priesters besteht darin, in all seinen Handlungen, in seinem ganzen Leben, das zu tun, was er im Sakrament tut. Und so wird sein Dienst wirksam und sein Leben eins. Wenn er sagt, das ist mein Leib, dann handelt es sich um einen Leib, der hingegeben wird. Das heißt, der in der Richtung der Selbsthingabe für die Menschen in diese Richtung geht. Das heißt, kein toter Leib, sondern ein Leib, der erfüllt ist von der Hingabe sich seiner selbst, die verlängert wird in seiner pastoralen Liebe und Fürsorge. Das heißt, genau weil der Priester Christus gehört, ist er ganz radikal dem Menschen, steht er den Menschen zu Dienst. Das wollte Benedikt XVI., das hat er gesagt am 24. Juni, vor ein paar Monaten also. Aus diesem Grund ist der Priester, soll der Priester einen neuen Lebensstil anfangen. Dieser neue Lebensstil, der von Jesus Christus begonnen wurde und seine Apostel haben ihn fortgeführt. Und der, die ganz auf besondere Weise Armut, Keuschheit und Gehorsam gelebt haben. Man kann auch den Brief für das Priesterjahr am 16. Juni lesen. Wir sind also nicht erstaunt, dass den Priestern in diesem Priesterjahr vorgeschlagen wird, die Figur des Pfarrers von Ars vorgeschlagen wird. Johannes Paul II., als er 1986 hierher gekommen ist, sagte er, der Pfarrer von Ars bleibt für alle Länder ein Modell, ein außergewöhnliches Modell, zugleich von der Verwirklichung des Dienstes und der Heiligkeit des Dienenden. Das Herz des Pfarrers von Ars sagte vor kurzem der Kardinal Hummes, das Herz des Pfarrers von Ars schlug zugleich mit dem Herz des guten Hirten. Und wir wissen durch die Geschichte, dass das Herz des Pfarrers von Ars nach dem Rhythmus der Barmherzigkeit geschlagen hat. Denn er hat einen ganz außergewöhnlichen Platz dem Dienst der Beichte gegeben hat. Und wir wissen, dass in den 20 letzten Jahren seines Lebens hat er nur mehr Beichte gehört. Der Dienst der Barmherzigkeit. Nur schön langsam hat Jean-Marie Vianney ist er dazu gekommen, dieses Sakrament zu bevorzugen. In Ars gingen die Leute nicht mehr, nicht weniger zur Beichte als in anderen Pfarren. Und der Pfarrer hat auch sehr viel Widerstand erfahren. Es gab keine große Menge an Leuten, die zur Beichte kamen. Und sein Ruf als Beichtvater begann eigentlich durch die Pfarrmissionen, die in den Pfarren rundherum gepredigt wurden, in den verschiedenen Dörfern rund um Ars. Vor allem in dem kleinen Dorf gleich in der Nähe. Jedes Mal hat der Pfarrer von Ars, ist er von seinen Mitbrüdern geholt worden und sie haben ihm gesagt, höre bitte die Beichten. Und 1823, im Jänner und Februar, wird also sein Ruf als Beichtvater schön langsam stärker und in der Umgebung verbreitet sich dieser Ruf. Alle, die zu ihm zum Beichten kommen, kommen verwandelt zurück. Seine Güte, seine Einsicht, seine Tiefe verwandeln die, die zu ihm kommen. Sogar der ein hoher Politiker der damaligen Zeit, Bürgermeister kam zu ihm und war verwandelt. Ich weiß nicht, ob heute noch die Bürgermeister beichten, aber der damalige hat dieses Zeugnis abgelegt. Jean-Marie Vianney, dieser Priester, hat einen großen Weitblick. Er gibt gute Ratschläge. Er ist sanft und zugleich klar. Aber man muss sich ihm unterwerfen. Er hat ja recht. Ich werde also versuchen, ihm zu gehorchen. Die Leute geben einander diesen Rat weiter und sie werden, die Leute, die zur Beichte kommen, werden so zahlreich, dass der Beichtstuhl durch den Druck der vielen Leute, die da warten, wird der Beichtstuhl zusammenfallen. Und der Pfarrer von Ars muss aus dem Beichtstuhl herauskriechen, während die Balken zusammenfallen. Da könnt ihr euch vorstellen, dass das schon ein starkes Ereignis war und dass so die Neuigkeit, dass der Pfarrer von Ars ein guter Beichtvater ist, sich sehr schnell verbreitet. Ab 1835 ungefähr kommen ungefähr 400 Leute jeden Tag zur Beichte. Das beginnt um 2 Uhr morgens und endet am Abend gegen 7.30 Uhr, 8 Uhr. Das heißt, dass ungefähr 15 Stunden der Pfarrer von Ars im Beichtstuhl war. Warum hat der Pfarrer von Ars so viel Zeit für dieses Sakrament verwendet? Man kann sagen, vielleicht war das seine geistige Persönlichkeit oder die Umstände. Aber man darf auch nicht vergessen, welche Ausbildung er bekommen hat. Die Kongregation, zu der der Kanoniker Vallée gehörte, also sein, der Priester, der ihm geholfen hat, der hatte in der Ausbildungszeit immer wieder gesagt, man muss weitergehen, man muss lehren. Und als der Priester, der Pfarrer von Ars hierher gekommen ist, hat er Schulen gegründet. Zuerst für Mädchen, dann auch für Buben. Und hat ganz genau sich vorbereitet für die Predigt. Er hat manchmal 14 Tage dafür verwendet, um seine Predigt zu schreiben, sie auswendig zu lernen. Und er hat sehr viel Sorgfalt für den Katechismus verwendet. Er hat den Religionsunterricht jeden Tag gehalten. Er hat immer wieder Lehren gegeben, sowohl den Kindern als auch den Erwachsenen. Und so ist auch die Beichte eine ganz besondere Zeit, um die Gewissen zu bilden. Anders ausgedrückt, der Pfarrer von Ars hat all das umgesetzt, was er in der Ausbildung gehört hatte. Wenn wir als Priester auch das alles umsetzen könnten, was wir im Seminar empfangen haben. So ist also Jean-Marie Vianney, dieser Priester, der eigentlich wenig gebildet ist, wenn er den Großteil seiner Zeit damit verbracht hat, um die Unwissenheit, die Ungebildetheit zu verjagen. Und er sagte, was gibt es Wichtigeres als in der christlichen Ausbildung, als die Barmherzigkeit den Menschen mitzuteilen. Er hat die Barmherzigkeit wieder entdeckt. Die Weltkriege des 20. Jahrhunderts, die Ausbreitung der Ideologien vom Nazismus und Kommunismus haben in den Gewissen und im Geist der Menschen eine ganz große Frage über den Mensch aufsteigen lassen. Einen tiefen Zweifel. Der zivilisierte Mensch, ist er fähig, all dieses Böse zu tun? Ist er wirklich fähig zum Schlimmsten? Kann er etwas Böses vollbringen, das wir uns nie vorstellen haben können? Wir hätten es nicht geglaubt. Und plötzlich auf brutale Art und Weise sind wir vor dem Bösen in seiner ganzen Nacktheit. Der Mensch ist vor einem tiefen Abgrund, der in ihm zu sein scheint. Und vor diesem Abgrund empfindet der Mensch ein Gefühl, ein Schuldgefühl, und sein Gewissen zerstört ihn. Die Zukunft scheint versperrt zu sein, es scheint keine Zukunft zu geben. Wie könnte man in diesem Zustand in der Hoffnung leben? Die erste Wirkung dieses Zustands ist, dass wir nicht mehr glauben, dass wir etwas weitergeben können. Wir sagen, wozu soll es nützen, eine Erziehung weiterzugeben, eine Kultur weiterzugeben, wenn der Mensch dasselbe bleibt, wenn der Mensch sich nicht verändert. Die Erziehung, das Weitergeben, nützt nichts. Das ist nur eine Fiktion. Das führt nur in die Illusion oder gibt uns ein gutes Gewissen. Das Böse ist so groß, dass es den Menschen in dieses existenzielle Nichts hineinführt. In welche Richtung soll er gehen? Aber sehen wir, wie Gott in der Geschichte uns immer wieder ein Zeichen gibt. Haben wir es genug gesehen, dass nur ein paar Kilometer neben den größten Konzentrationslager, neben Auschwitz-Birkenau, das Kind Karol Wojtyła geboren wurde? Das sind nur wenige Kilometer entfernt. Karol Wojtyła sollte die Botschaft von Schwester Faustina, die Botschaft der Barmherzigkeit weitergeben. Als ob Gott uns sagen wollte, gegenüber dem schlimmsten Übel gibt es nur eine Antwort, die dem Menschen es ermöglicht, nicht zu verzweifeln, sondern zu glauben, dass das Gute noch möglich ist. Dass der Mensch nicht auf das Böse, das er getan hat, reduziert werden kann, sondern dass er größer bleibt als seine schlimmsten Taten. Das ist die Barmherzigkeit, dass die Botschaft der Barmherzigkeit es ermöglicht. Denn es gibt im Menschen, auch im Schlimmsten, etwas, das in ihm auch in Klammern bleibt, auch wenn es noch so klein ist. Und ein Teil, der Gott gehört. Wir dürfen den Docht nicht auslöschen. Es gibt immer ein kleines Feuer, das übrig bleibt. Ein bisschen Wasser, das noch rinnt. Und wir sehen, wie weit die Barmherzigkeit den Menschen wieder aufrichtet und ihm die Sehnsucht nach einer Zukunft zurückgibt. Gegenüber dem Bösen gibt es nur eine einzige Antwort, die Barmherzigkeit. Das ist die einzige Antwort, die dem Menschen ermöglicht, zu leben, zu überleben. Und das ist die einzige, die der Priester dem sündigen Menschen vorschlagen kann. Das wollte der Pfarrer von Ars den Menschen seiner Zeit schenken. Die Barmherzigkeit hat es in sich, dass sie mit dem Sünder eine Einheit schafft. Das heißt, die Barmherzigkeit ist eine Gabe, die über die Gabe hinausgeht, eine Gabe des Überflusses. Der barmherzig ist, der gibt weit hinaus über das, was normal ist, was man sich vorstellen kann. Er antwortet nicht auf das Böse mit Bösem. Und deshalb ist nur Gott Vater wirklich barmherzig. Er gibt jedem das Leben gratis. Und er führt aber auch jedes Leben zu seiner Vollendung, ohne je zu verzweifeln. Das Gleichnis des barmherzigen Vaters. Wie hat der Pfarrer von Ars diese Einheit mit dem Sünder gelebt, diese Nähe zum Sünder? Man sieht zuerst, dass, wenn der Pfarrer von Ars Beichte hörte und wenn er die Schwierigkeit des Sünders sah, um eine schwere Sünde zu beichten, sie auszudrücken, sie jemand anderem zu sagen, da hörte oft der Beichtende die Stimme des Pfarrers von Ars hinter dem kleinen Gitter. Ich auch. Viele Zeugen haben das erzählt, als ob der Pfarrer von Ars zu verstehen geben wollte, dem Sünder, dem Beichtenden, der oft in einer schwierigen Situation war, als er seine Sünde zu beichten, da wollte er sagen, ich auch. Es ist sogar vorgekommen, dass man den Pfarrer von Ars angeklagt hat, dass er zu leichte Wiedergutmachungen akzeptierte. Man sagte, ja, er ist nicht kultiviert, er weiß das nicht. Und er sagte, ja, das stimmt. Aber ich mache den Rest. Das war der Sinn von dem, von all seinen Verzichten, von den Bußen, die er sich selbst auferlegte. Und wenn er in diese Bußen eintrat, in das Fasten, dann opferte er sich selber hin, um die Sünde des anderen auf sich zu nehmen. Und so kam es, dass einer der Pfarrangehörigen zum Pfarramt kam und der Pfarrer von Ars geht hinauf in sein Zimmer und da hörte man einen Lärm, Knirschen des Fußbodens. Und die Leute haben verstanden, dass der Pfarrer von Ars seine Matratze in den Dachboden hinaufgetragen hatte. Und das wusste man sehr schnell im ganzen Dorf. Aber die Leute haben verstanden, wie sehr der heilige Pfarrer von Ars sich für sie hingegeben hat. Wenn es nicht diese kleine Geschichte gegeben hätte, hätte man das nie erfahren. Aber diese Leichtigkeit, mit dem Sünder in engen Kontakt zu kommen, in Einheit zu leben, das ist darauf zurückzuführen, auf das Bewusstsein seiner großen Armut. Wie oft hat man ihn sagen gehört, ich bin nichts wert. Ich bin ein Unfähiger. Man hat recht, dass man von mir sagt, dass ich nicht Pfarrer sein kann. Ja, meine Mitbrüder haben mich gut beurteilt. Es ist vielleicht auch nicht unnötig, dieses besondere Ereignis zu erzählen, dass einer seiner Pfarrangehörigen, der ihn sehr gerne hatte, eines Abends zu ihm kam und sagte, wissen Sie, Herr Pfarrer, dass Sie sollten reagieren, denn man ist gerade dabei, eine Petition zu machen, um Ihren Abzug von Ars vom Bischof zu erwirken. Ich sage Ihnen das. Und der Pfarrer von Ars sagte, mein lieber Freund, aber ich habe sie auch unterschrieben, diese Petition. Glauben wir nicht zu schnell, so wie manche das interpretieren könnten, als ein Spiel, an dem er mitgemacht hätte. Und als er die Petition sah, dann hätte er unterschrieben. Nein, er war vollkommen überzeugt davon, dass er nicht fähig war, Pfarrer zu sein. Und er ist aber bis zu seinem letzten Tag geblieben. Man muss noch etwas hinzufügen, noch ein anderes Ereignis. Er hat davon so mit halben Worten zu Catherine Lassagne gesprochen. Wir dürfen nicht glauben, dass der Pfarrer von Ars sehr leicht von sich selbst gesprochen hätte. Aber man kann das ungefähr erraten, was in seinem Leben geschehen ist. Wenn man versucht, die kleinsten Worte von seinen Lippen aufzufangen. Eines Tages hat also hat also mit Catherine Lasagne gesprochen und hat zu ihr gesagt, ich habe Gott gebeten, dass ich meine Armut kennenlerne. Und Gott hat mich erhört. Er hat sie mir gezeigt. Ich war so erschöpft, dass ich Gott gebeten habe, mein Leid zu erleichtern. Ich konnte es nicht mehr ansehen. Heute Morgen hat der Kardinal Schönborn uns diesen Text gelesen von seinem vom Tagebuch von Schwester Faustina. Schwester Faustina sagt ungefähr dasselbe. Ich glaube, dass viele Heilige Gott gebeten haben, dass er ihnen ihre eigene Misere zeigt. Durch meine, ich lese also diesen Text, den ihr heute Vormittag gehört habt. Durch meine Gelübde habe ich mich vollkommen dir, Herr Jesus, geschenkt. Ich habe nichts mehr, was ich dir schenken könnte. Aber Jesus sagte mir, meine Tochter, du hast mir nicht das geschenkt, was dir gehört. Da habe ich mich geprüft und es ist mir bewusst geworden, dass ich konnte nicht herausfinden, was ich Jesus noch nicht gegeben habe, und sagte zu Jesus, zeig mir, was ich dir noch nicht geschenkt habe von mir selbst. Und Jesus sagte zu mir, meine Tochter, schenk mir deine Armut, deine Misere. Das ist das Einzige, das dir gehört. In diesem Moment kam ein Lichtstrahl in meine Seele und ich habe den Abgrund meiner Armut erkannt. Ich glaube, dass wenn man den Grund, den Abgrund seiner Armut erkennt, dann wird man barmherzig. Denn wenn es etwas gibt, das uns auch gehört, dann ist es unsere Sünde. Und es geht dann darum, dass man zuallererst das erkennt und dass wir dann diese Sünde der Barmherzigkeit Gottes schenken können. Aber um sie wirklich erkennen zu können und sie geben zu können, braucht es den Blick der Barmherzigkeit auf den Sünder. Denn die Barmherzigkeit bewirkt diese Gnade, dass sie den Sünder entwaffnet. Wenn der Sünder sich geliebt weiß, auch in seinem Zustand als Sünder, dann wird er sich nicht mehr verteidigen wollen. Er lässt sich ansehen, denn es gibt noch eine Zukunft, denn die Liebe blickt mich an. Welch wunderbare Gedanken, wenn der Pfarrer von Ars sagt, ich zitiere, der liebe Gott weiß alles. Im Vorhinein weiß er, dass sobald ihr Sünder gebeichtet habt, werdet ihr schon wieder sündigen und trotz allem verzeiht er euch. Wie viel Liebe hat unser Gott, der so weit geht, dass er vergisst, dass er bewusst die Zukunft vergisst, um uns zu verzeihen. Es ist so, als ob Gott es akzeptieren würde, die Zukunft nicht zu wissen, um uns seinen Blick nur in der Gegenwart zu schenken, als ob er sich ganz bewusst unwissend macht, was die Zukunft betrifft. Um seine Allwissenheit begrenzt, als ob er eine Grenze setzt, als ob er Brillen aufsetzen würde, die es verhindern, dass er weiter in die Zukunft sieht. Und der Pfarrer von Ars hat noch ein anderes Bild verwendet, wie eine Mutter, die ihr Kind schützt. Gott trägt uns ins Paradies fast gegen unseren Willen, so wie eine Mutter, die ihr Kind in ihrem, auf ihrem Arm trägt, während sie an einem Abgrund vorübergeht und sie verhindert ist, dass das Kind der Gefahr ausgesetzt wird, während das Kind nur sich dem widerstrebt. Aus diesem Grund ist die Barmherzigkeit und der Pfarrer von Ars sagt, es ist so leicht, sich zu retten. Er ist der Mann des Fastens, der Buße, des Opfers. Und er sagt, es ist so leicht, zu Gott zu kommen. Es ist so leicht. Und trotzdem sagt er nicht, wie es in dem Lied heißt, wir werden alle ins Paradies kommen. Nein.
Denn
es gibt noch ein Element,
das
da kommt, wenn der Pfarrer von Ars Beichte hört. Er hat den geistigen Einblick in die Seelen. Der Pfarrer von Ars las in den Herzen. Es ist natürlich sehr schwer zu wissen, was in einem Beichtstuhl zwischen dem Priester und dem Beichtkind vorgeht. Aber viele Zeugnisse im Seligsprechungsprozess haben gezeigt, dass die, die gekommen sind, um sich vor dem Pfarrer von Ars hinzuknien, haben plötzlich das Gefühl gehabt, vor ihr eigenes Leben gesetzt zu sein und dass der Pfarrer von Ars die eine oder andere Sünde entdeckte. Einer seiner Biographen, Alfred Monet, sagt zum Beispiel, zitiert zum Beispiel, aber es gibt noch auch viele andere Gründe, viele andere Leute, aber es gibt den Fall eines Mannes, der weit von Gott entfernt war und als er aber an ein gewisses Alter kam, erreichte, kam er nach Ars und hoffte, dass der Pfarrer von Ars ihn von seiner Krankheit heilen würde. Auf den Rat von Freunden beichtet er und Jean-Marie Vianney hört ihm im Schweigen zu und sagt dann, ist das alles? Ja, antwortet der Mann. Aber der Pfarrer sagt, Sie haben mir nicht gesagt, dass an diesem Tag, an diesem Ort, dass Sie eine schwere Sünde begangen haben. Und der Pfarrer von Ars beginnt ihm die Geschichte seines Lebens zu erzählen. Besser als der Mann es selbst tun hätte können. Und Fälle dieser Art gab es sehr viele.
Ja,
Jean-Marie Vianney hat zum Beispiel sehr oft die Frage gestellt, seit wann haben Sie das letzte Mal gebeichtet? Und es kam vor, dass das Beichtkind nicht mehr wusste, wann das letzte Mal war. Und sehr oft sagte der Pfarrer von Ars, antwortete er anstelle des Beichtkindes, seit 28 Jahren haben Sie nicht mehr gebeichtet und Sie sind nicht zur Kommunion gegangen nach der letzten Beichte. Die Tiefe des Der Einblick des Pfarrers von Ars bewirkte einen heilsamen Schock auf den, der zu ihm kam. Und der Beichtende machte eine Erfahrung wie die Samaritanerin im Evangelium, die von Jesus gehört hat, dass sie keinen Mann hatte und dass Jesus ihr Leben offenlegte und nur wenige Augenblicke Später hat sie sich an alle Leute des Dorfes gewandt und gesagt, kommt ein Mann, der hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Und so ging es dem Beichtenden in Ars. Er hatte nicht das Gefühl, angeklagt oder verurteilt zu werden, wenn der Pfarrer von Ars an seiner Stelle antwortete. Aber er hatte das plötzliche Gefühl, dass er von Gott selbst angesehen wurde, im tiefsten seines Herzens, und aller Widerstand fiel ab. Er öffnete sich dem Licht, ohne eine Ausrede zu suchen, ohne zu fliehen, ohne sich rechtfertigen zu wollen. Er war plötzlich einfach vor Gott. Und Gott kam, um ihn in seinen ganz konkreten Lebensumständen zu suchen. Und dort kam Gott zu ihm und rettete ihn. Unter diesem Licht wurde der Beichtende zur Wahrheit zurückgeführt. Und deshalb war die Gnade des Sakraments auch im tiefsten der Seele wirksam. Und das Beichtkind kam aus dem Beichtstuhl erneuert. Gott war in sein Leben eingetreten und hatte gehandelt. Und das Beichtkind hatte die Erfahrung gemacht, dass Gott uns so liebt, wie wir sind. Einer der ersten Auswirkungen der Barmherzigkeit ist, dass man sich nicht mehr vor sich selbst versteckt und dass man es akzeptiert, dass Gott einen in Wahrheit ansieht. In dieser Erfahrung der Wahrheit, erfahren wir die ungeheure Güte Gottes und möchten unser Leben jetzt verändern und neu beginnen. So ist die Ausübung dieses Dienstes für den Pfarrer von Ars die Gelegenheit zu zeigen, dass die Barmherzigkeit Gottes absolut nicht die Wahrheit schmälerte, sondern dass er beide verband in der tiefen Einheit seiner persönlichen Heiligkeit. Man versteht das ganz einfach. Die Barmherzigkeit ist ganz stark. Wenn der Mensch angeklagt wird, dann verteidigt er sich. Aber wenn der Mensch geliebt ist, dann bekehrt er sich. Die Gerechtigkeit ist kalt und ohne Gesicht. Sie ist hart. Sie kann sogar ohne Barmherzigkeit sein. Die Barmherzigkeit ist warmherzig, ist sanft und macht, wie der Pfarrer von Ars sagte, macht das Herz flüssig. Das Herz aus Stein wird Herz aus Fleisch. Und die erste Auswirkung eines Herzens, das weich wird, ist, dass dieses Herz die Sünde nennen kann und sagen kann. In der Genesis heißt es, dass Gott sagte, die Barmherzigkeit nimmt dem Sünder nicht seine Sünde, sondern macht, dass der Sünder selbst frei seine Sünde gibt. Unter dem Blick der Barmherzigkeit gibt er freiwillig seine Sünde. Die Wahrheit kam unter dem Einfluss dieses barmherzigen Blicks in das Herz. Und sogar man liebt dann die Wahrheit. Die Barmherzigkeit macht diese Einheit, diese Vermählung möglich, die wir sehr oft genau gegenüberstellen. Die Wahrheit und die Liebe vereinigen sich, umarmen sich. Das Leben des Pfarrers von Ars gibt eine Antwort, eine ganz außergewöhnliche Antwort auf die Revolution, auf die französische Revolution, von der auch das gestrige kleine Theaterstück gesprochen hat, im 17. Jahrhundert, in dieser selben Diözese, nicht weit von Genf entfernt, lebte da jemand, den ihr sicher kennt, Voltaire. In Ferney.
Voltaire
hat das Kommen einer neuen Welt prophezeit, in der Allmacht des Fortschritts, dass die Philosophie der Aufklärung, die Philosophie der Aufklärung schon verkündete. Und das Vertrauen war vollkommen und man glaubte nur an den Verstand, an die Vernunft. Und Voltaire ging dort überall herum und rief überall auf, die Gläubigen zu verfolgen. Und nur ein Jahrhundert später hat Jean-Marie Vianney die Antwort der Barmherzigkeit gebracht, die einzige Antwort, die wirklich die verwundeten Herzen heilen kann. Und man kann sich die Frage stellen, aber wie hat dieser Priester, so wenig gebildeter Priester, wie hat er das gemacht? Wie hat es geschafft, dass er nicht zweifelt? Zuerst dank dem Zeugnis der Priester, die nicht die Zivilkonstitution des Klerus unterschrieben haben und die unter Lebensgefahr weiterhin die Sakramente gefeiert haben. Das war, man kann es sagen, wirklich Helden des Glaubens. Und Pfarrer von Ars, der kleine Pfarrer von Ars, der kleine Jean-Marie Vianney, hat die Kommunion empfangen und er ist zur Beichte gegangen in diesen Umständen. Er war mit diesen Helden des Glaubens in direkter Verbindung. Er hat das als Kind und als Jugendlicher erfahren. Das hat ihn tief geprägt. Und dann gibt es den Kanoniker Vallet, der Jean-Marie Vianney in seinem Haus aufgenommen hat. Niemand wollte Jean-Marie Vianney haben. Das ist die Geschichte. Er hat ihn bei sich aufgenommen. Er hat ihn ausgebildet. Ohne diese beiden Umstände wäre Jean-Marie Vianney nie Priester gewesen. Auf dieselbe Art und Weise, vielleicht ist der Vergleich ein bisschen gewagt, aber ich mache ihn trotzdem. Es gab auch im 20. Jahrhundert eine ähnliche Verwandlung. Und die Antwort ist immer dieselbe. Aber ich glaube, mit Johannes Paul II. Und Schwester Faustina ist etwas Ähnliches passiert. Als Johannes Paul II. Zum Papst gewählt wurde, kam der Kardinal Wyszynski zu ihm und Johannes Paul II. Sagte ihm, du bist es. Wenn du nicht im Widerstand ausgehalten hättest, wenn du nicht Widerstand geleistet hättest und bis ins Gefängnis gegangen wärest, wenn du nicht diesen Mut gehabt hättest vor unserem Gegner, wenn du nicht treu gewesen wärst im Glauben, dann gäbe es heute nicht einen polnischen Papst auf dem Stuhl Petri.
Ce que nous enseigne l'histoire.
Was uns die Geschichte lehrt,
nous devons le recueillir.
Das müssen wir aufnehmen.
Nous, chacun à notre place.
Jeder von uns auf seinem Platz.
Si nous vivons courageusement notre ministère,
wenn wir mit Mut unseren Dienst leben, dort wo uns der Herr hingesetzt hat,
eh bien, nous engageons
dann
un avenir
beginnen prometteur. Wir eine sehr hoffnungsvolle
dont
Zukunft,
nous ne savons pas,
von der wir nicht wissen,
étant donné que les fils des événements,
da ja die
l'enchaînement des événements nous échappent,
Ereignisse uns
nous
oft
savons pas les fruits.
Entkommen. Wir wissen oft nicht die Früchte, die unsere heutigen Leben bringen, morgen bringen werden. Aber die Geschichte, die Vorsehung, sagt uns, dass es Früchte geben wird. Dieses Jahr, wisst ihr, das Thema des Priesterjahres ist Treue Christi, Treue des Priesters. Die Antwort, die Barmherzigkeit gibt, bereitet in der Welt neue Priester vor. Ja, das stimmt. Wir können nicht mit unseren engen,
mit
unserem beengten Gesichtsfeld sehen, was morgen bringen wird. Aber wir müssen, und das wissen wir, treu sein in unserem Priesteramt, das es ermöglicht, der Welt heute und morgen das Leben Christi zu schenken. Und der Pfarrer von Ars war voller Hoffnung. Man liest manchmal Biografien, die das Gegenteil sagen würden. Aber der Pfarrer von Ars schenkt uns wirklich Hoffnung. Er sagte, es wird eine Zeit kommen, wo die Menschen so müde sein werden von den Menschen, dass man nicht mehr ihnen von Gott erzählen kann, ohne dass sie zu weinen beginnen. Wir sind, liebe Mitbrüder, dazu berufen, die Welt neu auszurichten auf Gott in der Gnade der Barmherzigkeit. Ich beende mit einer kleinen Geschichte, die 2005 passiert ist. Wir haben zum Papst, also in den Vatikan, er war gerade angekommen. Er war gerade in seiner Wohnung im Vatikan angekommen. Da haben wir ihm die Reliquien des Pfarrers von Ars gebracht. Das war an einem Abend, an einem Sonntagabend. Und den ganzen Abend die ganze Nacht sind die Reliquien in seiner Kapelle geblieben und am nächsten Tag haben wir sie wieder geholt. Der Papst wir waren 5 oder 6 Leute. Er hat gesagt, was muss man tun? Was soll man tun? Und ich habe gesagt, ja, wir werden die Reliquien in ihre Kapelle bringen. Und so werden wir eine kleine Prozession halten. Sie gehen voraus und dann die Reliquien und dann wir. Er macht ein paar Schritte im Gang, der zur Kapelle führt, und er dreht sich um und sagt, aber nicht ich soll zuerst gehen. Nicht ich soll vorausgehen, sondern der Pfarrer von Ars.
Und
so haben wir zuerst die Reliquien, sind vorausgegangen und der Papst ist nachher gegangen und dann wir. Und es scheint mir, das heißt neu orientieren. Das heißt, die Heiligkeit gibt eine neue Orientierung. Die Heiligkeit leitet. Und dieser Weise, der Benedikt XVI. Ist, hat sich hinter den so unwissenden, so kleinen Pfarrer von Ars gestellt. Ich glaube, hier ist wie eine Art ganz eine bedeutsame Geste, die uns helfen kann, zu verstehen, dass die Demut, die Barmherzigkeit, das sind die Lösungen für morgen. Aber das sind Lösungen, die uns geschenkt worden sind, seit Christus gekommen ist, um mit uns zu leben.